Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.
Herzlich willkommen bei Musi Sociology. Wir sind der Podcast, der meistens mit SozialwissenschaftlerInnen über Musik spricht, die sie uns mitbringen. Und hin und wieder sprechen wir aber auch mit MusikerInnen über Gesellschaft. Das haben wir jetzt fast 50 Folgen lang gemacht. Und wir, das sind einmal ich, André und
Daniel. Hallo André.
Hallo Daniel.
Und heute ist noch was ganz Besonderes, denn wir haben für unseren Gast, der hier schon sitzt und uns schon anguckt, haben wir extra das Tonstudio der HU gemietet, also der Humboldt-Universität, weil wir gedacht haben, für diesen Gast müssen wir ins Tonstudio gehen. Das heißt, es ist erst das dritte Mal, dass wir beide überhaupt zusammen in einem Raum sind und den Podcast aufnehmen.
Ja, also wir sehen uns schon häufiger, aber sonst machen wir das oft remote und an besonderen Tagen treffen wir uns im Studio.
Ja. Genau. Und der Gast, der sitzt hier schon, ihr habt ja auch schon gehört, ist niemand Geringeres als Herbert Grönemeyer.
Geringeres. Hallo.
Ja, ich meine, also wirklich, ne, wenn man dich recherchiert, du bist der erfolgreichste, ökonomisch erfolgreichste Musiker in Deutschland.
Das weiß ich nicht, aber das höre ich ab und zu.
Das sagt zumindest Wikipedia.
Okay.
Du greifst ja auch immer wieder in gesellschaftliche Debatten ein. Also auch das passiert durchaus. Ich würde dir gerne ganz kurz erzählen, weil wir wollen heute mit dir vor allen Dingen über die Arbeitsbedingungen in der Musik reden und über wie Plattenfirmen und Streamingdienste zusammenarbeiten. Das wird so das Hauptthema sein. Und bevor wir da einsteigen, würde ich dir gerne ganz kurz erzählen, ich höre schon sehr lange deine Musik. Also ich würde sagen 35 Jahre bestimmt, seitdem ich in der Bundesrepublik lebe. Ich bin in der DDR geboren, aber seitdem ich in der Bundesrepublik lebe. Und ich habe so eine ganz frühe Erinnerung an deine Musik, und zwar an das erste Unplugged-Album, was ja ganz gut passt, weil jetzt ist gerade Unplugged 2 draußen, werden wir auch nachher noch einen Song von hören. Dieses Unplugged-Album lief immer bei meiner Ausbildung in einem Pizzalieferdienst.
Nein.
Wo ich unter sehr schwierigen, prekären Arbeitsbedingungen für 4 Euro die Stunde.
Ich glaube, dein Pizzen. Chef hat dich dem ausgesetzt.
Genau, oder? Mein du Chef hat immer Herbert Grönemeyer angemacht.
Nur 4 Euro und dann auch noch die Grönemeyer.
Nee, genau.
Boah, das ist Folter.
Nee, aber das war eigentlich tatsächlich so, dass der hatte einen sehr guten Musikgeschmack. Also da lief dann immer Tonsteine Scherben, Rio Reiser am Klavier und Herbert Grönemeyer Unplugged.
Oh.
Also in dieser Riege bist du sozusagen.
Das ist schon mal etwas, ja. Das ist schön. Das ist schön. Ja.
Genau.
Und laut Wikipedia, wir machen ja einen Wissenschaftspodcast, du hast auch 23 Semester an der Ruhr-Universität Bochum eingeschrieben. Hat Wissenschaft irgendeine Bedeutung für dein Schaffen? Hat das irgendwie Spuren hinterlassen?
Nicht wirklich. Also ich war schon am Theater mit 17, also vor dem Abitur.
Mhm.
Und natürlich, mein Vater hat Bergbau studiert, also war Doktor des Bergbaus und war lange an der Uni und der wollte immer Professor werden und ist dann aber leider gefeuert worden, weil er so renitent war. Und er hat immer gesagt, das schönste Leben ist an der Uni, er wäre gerne geblieben.
Ja.
Und Bergbau zu studieren ist extrem, der war Mathematiker, mein Vater, und das ist ein extrem komplexes Studium. Und der hat halt immer davon geträumt, dass seine Kinder eben auch Akademiker, also an der Uni, also studieren. Und mein großer Bruder hat dann Medizin studiert, mein mittlerer Bruder eben auch Sozialwissenschaften.
Ah, okay.
Und ich war dann eben übrig, hatte aber schon einen Job. Ja. Und habe dann im Grunde genommen keine Ahnung, ich wusste nicht, was ich studieren sollte, habe mich dann eingeschrieben für Jura in Bochum. Und Musikwissenschaften.
Mhm.
Musikwissenschaften war
ich eine interessante Mischung.
War ich kein einziges Mal. Jura habe ich 4, 6 Semester studiert und auch alle Scheine gemacht. Und dann war mein Vater also da und habe dann noch ein Jahr Komposition in Köln studiert, an der Hochschule. Eher um meinem Vater, und er hat immer gesagt, werd doch Maschinenbauer, weil ich auch sehr gut in Mathe war in der Schule.
Mhm.
Und er hat immer davon geträumt, wenn du Maschinenbauer wirst, dann hast du ausgesorgt, das ist wunderbar, ein wunderbares Studium und am besten bleibst du gleich an der Uni. Mhm. Und das war eher so, was mich geprägt hat, aber ich war, glaube ich, immer schon eher jemand, der sich mit Kultur, also mit Kunst auseinandergesetzt hat, glaube ich, instinktiv. Und ich habe mich da im Theater wohlgefühlt und bin dann noch eingeschrieben geblieben wegen des Wehrdienstes auch.
Ja.
Und mit 32 oder 33 wollten sie mich dann auch einziehen zur Panzereinheit nach Hannover.
Und dann nach Berlin gezogen oder wie läuft das?
Ich war 33 und dann muss man mir danach auch helfen, wieder in den gleichen Job wieder reinzukommen. Mhm. Und das war dann ein bisschen alles sehr kompliziert und durcheinander und dann haben sie es auch gelassen.
Aber okay, da gibt's es gibt ein Familienmitglied mit Sozialwissenschaften. Liest du soziologische Bücher?
Nein.
Kommt das vor?
Nein. Okay. Also ich lese jetzt gerade, versuche mich eben genau mit der Geschichte des Ostens zu beschäftigen, was mich immer interessiert hat.
Mhm.
Und Wolfgang Engler lese ich gerade.
Ja.
Und wir haben eine kleine gemeinnützige Gesellschaft, die sich mit dem Thema Armut auseinandersetzt. Mhm. Haben wir uns so auf die Fahne geschrieben, um diese Strukturen mal zu verstehen, warum gibt's das eigentlich? Also das ist so wie so eine kleine Gruppe. Mhm. Das heißt Fundament, und mich hat das immer interessiert, warum gibt's in dieser westlichen Gesellschaft mit dem Reichtum, wieso ist er nicht in der Lage, eine Gesellschaft zwischen Demokratie und Diktatur, also Sozialismus, sag ich mal, und eine Struktur hinzukriegen, die Armut abschafft, zumindest. Ja. Mhm. Und ich habe ja auch mit Make Poverty History, das haben wir mal in England, und wir haben dann auch den Schuldenerlass hingekriegt mit den G8-Staaten. Mhm. Da haben wir, glaube ich, 70 Milliarden Schuldenerlass haben wir geschafft mit so einer kleinen NGO. Also mich hat das immer interessiert, weil ich finde das einfach nicht erklärbar, dass eine Gesellschaft mit so viel Reichtum, ich glaube, wir haben 7 Billionen auf den Konten in Deutschland, Sparkonten, und das und
122 Milliardäre, habe ich gestern gehört, ist die neue Zahl.
Ja, und in der Schweiz 300.
Oh.
Und mich hat das immer interessiert, mich hat auch immer genervt, dass man keine Zäsur gemacht hat während in der Wiedervereinigung, sich genau überlegt hat, was können wir 10 Jahre mal, lass uns da mal zusammensetzen und überlegen, was können wir aus diesen beiden Erfahrung, die wir haben, was Neues schaffen. Das ist ja nie passiert. Der Westen hat ja quasi, also das hat mich immer interessiert. Das Thema hat mich immer interessiert, und das, glaube ich, sieht man auch an meinen Liedern. Ich habe mich auch sehr früh schon mit dem Menschen im Osten beschäftigt, weil ich, glaube ich, auch nicht, weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil ich auch aus dem Ruhrgebiet komme. Ja. Und das Ruhrgebiet, wir haben sehr viel Ähnlichkeiten. Ja. Die Art und Weise, wie mit uns umgegangen wurde früher, ist so ähnlich, das kennen wir. Wir sind ein bisschen geprägt auch davon, wie der Osten auch behandelt wurde.
Was meinst du damit? Kannst du das?
Die sind ignorant, dieses leicht Überhebliche. Also wir waren ja eben auch in Westdeutschland die Gegend, die im Grunde genommen sehr strukturiert gearbeitet hat und in ihrer Kultur auch mit den Polen zusammen. Es gab ja die Ruhrgebietspolen, die Ende des 19. Jahrhunderts gekommen waren. Ja. Und man sagt auch, dass es quasi eine der einzigen Gegenden ist in Europa, wo sich zwei Kulturen einfach völlig unkompliziert verbunden haben. Aber die Art und Weise, wie bei uns gedacht wurde in Westdeutschland, war immer so nach dem Motto, die sind alle ein bisschen doof, die sprechen auch ein bisschen komisch Deutsch.
Die Ostdeutsch.
Wir reden vom Ruhrgebiet. So, wir haben natürlich eine einfache Sprache gehabt. Hör mal, du da, mach jetzt, mach fertig, mach hier, so, mach. Weil man versucht hat, relativ schnell zu kommunizieren, auf eine simple Art und Weise. Aber die Art und Weise, wie die über uns gedacht wurde, ich weiß es noch, als meine erste Frau, die wunderbar war, aber die kam aus Hamburg. Also ich sagte, ich komme aus Bochum. Das war so ungefähr, als komme ich aus Usbekistan oder keine Ahnung. Und insofern ist mir diese Form von ja, gewisser Ignoranz oder so, kenne ich.
Mhm. Ja. Ist ganz interessant, dass du das erzählst, weil ich habe viel zu Ostdeutschland geforscht. Ich würde sagen, ich bin Ostdeutschlandforscher. Und einer meiner besten Freunde im Studium, also wir kennen uns seit über 25 Jahre jetzt bald, mit dem habe ich auf seiner Hochzeit, haben wir alle Bochum gesungen, also dein Song, weil nämlich seine Familie aus Bochum kommt.
Okay.
Und er sagt das ganz ähnlich. Also er ist eigentlich im Emsland aufgewachsen, aber er sagt das ganz ähnlich, dass er ist dann nach Ostberlin gezogen und dass er immer wieder diese Parallelen gesehen hat. Mhm. Also Parallelen sind doch Unterschiede, ne? Also
ja, klar.
Zwischen den Bedingungen in Ostdeutschland und im Ruhrgebiet.
Man soll das auch nicht, ich sage nur diese Attitüde. Mir geht es ja immer, es ist ja eine Form, wie gehen wir miteinander um? Und das habe ich auch, es gibt ja dieses Lied, ich weiß nicht, das heißt Grönland, das ich geschrieben habe nach der Wiedervereinigung.
Kenne ich tatsächlich nicht. Ich würde sagen, ich bin Hardcore-Fan, aber das
kenne ich. Das kennen die wir, das kommen wir, greifen nach den Sternen Schritt für Schritt und nach. Ich erzähle dir mein Geheimnis und auch mehr, wenn du mich fragst. Und als Symbol für, ich rede über den Bruderkrieg, direkt schon 3 Jahre nach der Wiedervereinigung. Ja.
Meinen Becher zerschlagen, hast mir mein Gestern geraubt. Gib mir ein Stück von deinem Morgen, gib mir wieder ein Zuhause. Gib mir wieder ein Zuhause.
Weil ich gesagt habe, wenn wir nicht anfangen, uns einander zuzuhören.
Ja.
Und ich habe damals auch ein Jugendheim für rechte Jugendliche in Leipzig gegründet. Und habe dann, weil ich gesagt habe, das ist jetzt ein ganz wichtiger Zeitpunkt, dass wir innehalten und aufeinander hören und zuhören. Und das ist ja bis heute nicht passiert. Das ist ja genau das, wie auch immer. Mich hat das, und das Lied gibt es. Und mich hat, das war ein sehr rührender Moment. Ich lebe am Rande von Berlin, also außerhalb. Und da ist am Bahnhof kam ein Mann auf mich zu, ein großer, schlanker Mann, und kam zu mir und sagte, ich möchte mal sagen, ich höre Ihre Musik wirklich wahnsinnig gerne, und das passiert mir schon ab und zu. Und dann sagte der aber sehr ruhig, wissen Sie, was mein Lieblingslied ist? Mhm. Und ich sag, was denn? Grönland. Mhm. Das hat noch nie einer gesagt. Das habe ich noch nie gehört vorher. Mhm. Und wenn da geht's genau um diesen Bruderkrieg und dieses nicht zuzuhören. Das habe ich 93 geschrieben.
Das müssen wir nachholen. Das ist eine Bildungslücke.
Ja. Und das fand ich ganz rührend. Er sagte, das ist genau das, was ich immer, das hat mir immer aus dem Herzen gesprochen. Diese leichte, und das ist ja auch bis heute immer dieses Thema, wenn man mit Menschen im Osten spricht, sind die erstmal sehr vorsichtig, wenn die sprechen, weil sie immer Angst haben, dass man den gleich nach vier Sätzen überbügelt. Hör mal, was erzählst du da für Mist? Oder die gar nicht ernst nimmt in ihrer Kultur, in ihrem Denken, ihrem strukturierten, klugen Denken, klugen kulturellen Denken. Und das merkt man eher sogar in der Kommunikation, dass es immer eine Zeit braucht, bis die tief durchatmen und sagen, ich bin in Sicherheit. Ich kann jetzt wirklich in Ruhe sprechen und kann das so, wie ich immer gewohnt bin, zu sprechen. Diese Schneise zwischen Anfang und wann fühle ich mich sicher. Das ist ein hochinteressanter Moment. Ne? Und das ist eben dieses Zuhören und dieses Begreifen, was da steckt eine wahnsinnige Schönheit drin, nämlich dieses Denken, diese völlig andere, und das beschreibt der Engler auch in seinem Buch. Dieses völlig zu Recht und wunderbar andere Denkmuster. Mhm. Ne? Das ist ja nicht.
Na genau, nicht nur anderes Denken, sondern auch andere Kommunikation, andere Erfahrungen.
Richtig.
Andere, ne, wenn du von Armut sprichst, auch eine andere ökonomische Absicherung, die natürlich auch einen vorsichtiger macht, wie man sich verhält. Und dann,
also ich komplett andere Beziehung zur Kultur.
Genau.
Komplett andere Beziehung zur Kultur.
Übrigens, wie ich immer finde, dass man das in der deutschsprachigen Musik der DDR oft merkt, dass die Leute sich noch mal mehr Gedanken darüber machen mussten, wie ihre Texte funktionieren.
Ja.
Und dass es nicht unbedingt, und dass sie eine Ausbildung hatten, viele von denen, und dass das nicht unbedingt dass es die Qualität noch gehoben hat, ne? Sehr gute Texte.
Aber allein zu begreifen, was bedeutet Kultur auch fürs Überleben? Für das eigene Existieren, für die eigene Existenz. Mhm. Diese ganz enge, oder wie auch die Betriebe zum Teil zusammen immer ins Theater gegangen sind, sich Konzerte angehört haben. Also das war, oder auch zum Teil eigene Orchester hatten. Also dieses generell, Kultur war ein unheimlich gutes Ventil, um durchzuatmen. Und das ist im Westen sicherlich überhaupt ein ganz anderer, beherrscht eine ganz andere Beziehung zur Kultur.
Ich finde das hochspannend, dass du über dieses Englerbuch sprichst, weil er hat doch, wenn ich mich recht entsinne, beschreibt er auch so ein Scheitern als jemand, der aus dem Osten kommend den Westdeutschen den Osten erklärt. Und jemand, der aber dadurch sich von den eigenen Leuten entfremdet und bei den anderen trotzdem immer noch der Ostdeutschland-Erklärer ist.
Mhm. Das kenne ich auch gut.
Würdest du, also du bist ja ähnlich, also sehr, sehr erfolgreich geworden, aber bist du auch als Bochumer oder als jemand, der aus dieser Welt kommt, erfolgreich geworden? Oder bist du für was anderes, geschätzt und geehrt?
Boah, ich weiß jetzt nicht. Also ich glaube,
man analysiert nicht. Also du hast mich jetzt gerade drauf gebracht, durch das Englerbuch.
Ja. Man analysiert nicht. Er beschreibt, glaube ich, man analysiert nicht seinen eigenen Erfolg, glaube ich. Also da wird es dann delikat. Aber ich glaube, was stimmig ist, er beschreibt ja diese Zerrissenheit zwischen dem Versuch, das ist ja dieser grausame Kampf. Dadurch, dass man so behandelt wird, hat man jetzt einen riesen Spagat zu laufen. Der eine ist, ich möchte gerne auch Teil des Ganzen werden. Und gleichzeitig möchte ich aber auch meine eigene Kultur nicht verraten. Also dieser Spagat radikal, das war ja auch das, was ich auch in Anführungsstrichen Frau Merkel vorgeworfen habe. Jemand, der 16 Jahre regiert und aus dem Osten kommt und das Denken und Fühlen und Befindlichkeiten kennt und keinerlei Anstalten macht, einmal, sie muss das gar nicht machen. Aber sie hätte meiner Meinung nach Menschen oder Personen haben müssen, die sich Gedanken machen, wie bringen wir auch das Verständnis füreinander weiter. Und sie wusste, worum es geht. Wenn man dann den Spagat gehen muss, will ich jetzt, und das ist, glaube ich, bei Herrn Engler das, glaube ich, das Thema gewesen, will ich Teil von denen werden? Oder habe ich das Stehvermögen, radikal ununterbrochen meine Herkunft oder meine Kultur zu verteidigen.
Ja.
Und das ist natürlich, darüber schreibt er ja, über diesen Konflikt in sich. Aber das ist natürlich, den hatte ich sicherlich nicht so stark wie er. Aber ich glaube, was ich versucht habe, ist diese, wir konnten im Ruhrgebiet, aufgrund, dass wir nicht diese komische Situation hatten, dass wir überrannt wurden oder annektiert worden, in Anführungsstrichen, sondern ich konnte dieses, wir hatten natürlich ein großes Selbstverständnis im Ruhrgebiet. Wir waren frech, wir waren dreist. Mhm. Ne, weil wir sagten, also so bin ich groß geworden, dieses Männerbild war, wenn ein Bergmann am Samstag in die Stadt kommt, das ist wie ein Cowboy.
Mhm.
Ne, also wenn die mit ihren Frauen einliefen am Wochenende zum Einkaufen, dann ging der Kerle marschieren. Ne? Das waren Bretter, die gibt's im Osten genauso.
Mhm.
Ne? Nur hat das man den, auch, ja. Ne, den hat man nur sehr stark, dieses, an deren Selbstverständnis hat man unglaublich gekratzt. Die
ja.
mussten die umschulen, man hat die ganzen Betriebe verkauft. Also da war 75% der Menschen mussten umschulen. Das heißt, man hat unglaublich an deren Ego gekratzt. Das waren im Ruhrgebiet, als ich groß geworden bin, noch nicht, weil das waren Bergleute und die haben gesagt, wir holen die Kohle hoch, hier wird der Stahl gemacht, hier werden die Autos, wir sind Cowboys.
Ja. Ne?
Das war sicherlich ein Tick. Also wir konnten von einem anderen Selbstbewusstsein zehren, von unseren Vorbildern, selbst wenn die zum Teil, wenn sie woanders hinfuhren, immer ein bisschen belächelt wurden. Aber das konnten die Menschen im Osten, das hat man denen genommen. Mhm. Erzähl mir nicht, wenn die schon angefangen haben zu erzählen, wie die ihren Betrieb wahrgenommen haben, wie die sich erklären wollen, wie stolz sie waren über das, was sie auch geschaffen haben, kriegten sie gleich aus dem Westen übergebügelt, hör auf, das wird mich jetzt eh nicht so. So.
Mhm.
Ne? Und das macht es, glaube ich, komplexer.
Ich könnte stundenlang mit dir über den Osten reden.
Wir
sind eine eigene Folge, die man nochmal machen müsste. Aber vielleicht ist die Frage doch ganz gut, weil wir wollen ja auch über die Bedingungen in der Musikindustrie ja. mit dir sprechen, oder ja. das ist so das Hauptthema.
Ja.
Und du hast ja dann auch gab jetzt gerade ganz aktuellen Podcast mit dir bei Radio 1 mit Anja Kaspari, die ich großartig finde. Und da hast du schon ein bisschen erzählt, wie dein Einstieg in das Geschäft funktioniert hat. Und erstmal hat es nicht so funktioniert. Und dann ist Bochum rausgekommen und dann haben sich die Platten auf einmal verkauft. Das kann man da eigentlich ganz gut nachhören. Was mich aber eigentlich interessieren würde, ist, ab wann hast du gesagt, ich möchte damit auch Geld verdienen? Also ab wann war dir klar, das ist mein Beruf, das ist mein Business? Und vielleicht noch gleich eine Frage angeschlossen. Und wie hat dieser Beruf damals funktioniert? Weil wir wollen dann darüber sprechen, wie er sich verändert hat.
Also im Grunde genommen erstmal habe ich ein ganz schlechtes Erinnerungsvermögen, aber lange Rede, ich versuch's mal.
Wir sind so Mitte der 70er gerade.
Ich habe immer Musik gemacht.
Ja.
Ich hatte meine erste Band mit 13, als ich 13 war. Mhm. Musste ich vorsingen, weil ich in meiner Klasse spielte. Mein Nachbar, der Bruder war Bassist, der war etwas älter in der Band. Und die suchten Sänger. Und ich habe immer schon gesungen. Also ich war in der Klasse schon bekannt, dass ich ständig die Gitarre dabei hatte und immer irgendwelche Lieder getrellert habe. Und dann habe ich davor gesungen. Dann musste ich so Sachen singen. Doors und Ten Years After und Hendrix und sonst was.
Mhm. Da sind wir jetzt Ende der 60er, ne?
Genau, Ende der 60er.
Wow.
Genau.
Ja.
71.
Ja.
Nee, Ende der 60er, 69.
Ja. Ja.
69. Und hatte dann, sagen bei denen erst in der Band und dann habe ich meine eigene Band gegründet und so Coverversionen gesungen. Also ich habe immer gesungen und kenne das auch gar nicht anders. Ich habe in jedem Feuerwehrzelt auf irgendwelchen, in Jugendheimen, bei irgendwelchen Betrunkenen, die haben also überall gespielt. Dann habe ich in der Rockyards-Band in Köln gespielt, in so einer zehnköpfigen mit Bläsern und ich erzähle nur, das gehörte für mich einfach dazu. Ich war immer Sänger. Und habe dann auch meine erste Platte. Ich habe überhaupt nie drüber nachgedacht, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich jetzt mal irgendwann erfolgreich werden werde. Ich wusste immer, dass ich gut singen kann und das war für mich wie weiß nicht, wie sich ein Brot schmieren morgens. Das war wie duschen, wie Zähne putzen. Ich sang halt.
Ja.
Und habe dann die erste Platte nur eingesungen, weil so ein Duo aus Bochum schrieb Lieder, also der eine textete, der andere schrieb Musik und dann fragten die mich, ob ich denen das einsingen könnte, weil ich in Bochum, hab gesagt, ja, ich komme, wo ist das Studio, so wie heute, so stell hin das Zeug, habe ich die 10 Lieder, habe ich die alle an einem Tag eingesungen, bin nach Hause gegangen. So, und dann haben die daraus eine Platte gemacht. Die hing dann irgendwann in Berlin, als ich in Berlin Theater spielte, hing die hier bei so einem Laden im Fenster. Furchtbare Platte, also grauenvoll, wirklich grauenvoll. Und so habe ich dann einfach geguckt, okay, das ist jetzt auch was man machen kann, ich singe mal weiter.
Ja.
Aber es war nicht der Klick, So, und da ich aber jemand bin, der dann, wenn ich mal was anfange, dann versuche ich das richtig zu machen. So, und dann schickten die mich bei meiner dritten, die beide waren komplett erfolglos. Ich glaube, die zweite war noch erfolgloser als die erste. Der eine hat, glaube ich, 500 Platten gekauft, die zweite, glaube ich, 240. Und dann schickten die mich runter zu meiner Band, also zu der Band, die hieß von damals, war eine Band von Edo Zanki. Das war ein Musiker, der hatte Gib mir Musik zum Tanzen. Der war ein ziemlicher Groover am Klavier. Der hatte eine sehr, sehr gute Band, weil man wissen muss, dass in Süddeutschland, in Deutschland fast die besten Musiker leben. Weil das kommt daher, dass die ganzen GIs in den Kasernen am Wochenende gerne ihre Musik hören wollen. Und die musste gespielt werden wie von Platte. Und das heißt also, alle da im Süddeutschland haben, also in Baden-Württemberg, haben schon von Jugend an, wussten die, wenn man Geld verdienen kann, kann man bei den GIs Geld verdienen. Also lern vernünftig Funk zu spielen oder Soul.
Ja.
Ne? Also das musst du können.
Aber also da kommt schon der ökonomische Aspekt dann auch.
Ne? Ja, absolut. Ja. Und das sind auch meine ganze Band, also speziell fast alle, bis auf Jakob, der kommt aus Köln, aber hier Norbert, Alfred und Stefan und Armin kommen alle aus Baden-Württemberg. Mhm. Also die haben schon mit 14, 15, also Armin und Nobby, glaube ich, mit 15 oder 16, haben die in den Kasernen gespielt.
Und mit denen arbeitest du bis heute
bis zusammen? Bis heute. Und die sind richtig gut. Ne? Also Stefan Zobelei, mein Gitarrist, die Chaka Khan hat mit dem gespielt, den habe ich da losgeeist. Der hat gesagt, der hat in Amerika keinen besseren Gitarristen gefunden. Der ist genial. Also Jakob auch, mein anderer Gitarrist, der kommt auch aus Köln. Also lange Rede, kurzer Sinn. Und dann wollte ich den, und dann kam ich dahin und dann war ich natürlich stolz und habe gesagt, jetzt machen wir mal zusammen eine Platte. Und die fanden mich aber total bescheuert. Die haben gedacht, da kommt irgendwie so ein Talent, so ein Loser, der zu zwei Idiotenplatten gemacht hat.
Aus Bochum auch noch.
Aus Bochum kommt er das mit seinem Koffer da angewackelt und fanden die auch nicht so dolle. Und dann haben wir aber so zwei Platten gemacht und dann wollte ich mit denen eine Band gründen. Das fanden die aber auch nicht so doll. Und dann mit dir wissen wir jetzt auch nicht so genau, ob das was wird. Wir waren total erfolglos, relativ erfolglos. Und da war eher mein Ehrgeiz angestachelt. Und parallel zog ich nach Köln. Und die Kölner Szene, da kommt mein Gitarrist, der andere Gitarrist, der Jakob, kommt aus der Kölner Jazz-Szene im Grunde genommen. Und da hatte ich eben damals in der Band gespielt und wollte in Köln beweisen, ich kann das auch. Und ich glaube, es war eher dann mein, ich wollte weniger jetzt erfolgreich werden, aber ich wollte zeigen, ich kann das. Ja. Ne? Ich kann das. Und Bochum war ja eine Platte, da habe ich ja quasi selber an meinem GS2 fast alles eingespielt. Das war fast wie so eine, und da haben auch alle am Anfang gesagt, was ist das für ein Schrott, was ist das für eine Platte, was ist das für ein Kappes. Und aber ich glaube, es war eher der Ehrgeiz, dass ich gesagt habe, ich möchte besser werden. Das so wie ich sage. Ich wollte besser werden und war immer jemand, der relativ, wenn ich was mache, das auch mit sehr viel Spaß mache. Also ich aber weniger jetzt mit Ziel gerichtet, ich möchte jetzt irgendwie Popstar werden oder so, sondern eher, das muss Laune machen. Also so genauso spiele ich auch Fußball oder so. Das muss Spaß machen. Und so habe ich dann auch Bochum, habe mir dieses Keyboard gekauft, dieses GS2. Und das spielen alle Stücke da drauf, sind auf diesem GS2 gespielt. Also so ein Yamaha. Und fand das mega. Und auch so gesungen, habe ich dann so endlich mal so gesungen, wie ich wollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Und dann wurde die natürlich erfolgreich. Und dann habe ich natürlich gesagt, so, dann waren wir drin. Aber so ist das entstanden.
Genau, und
so,
dann ist man drin im Geschäft.
Dann ist man drin. Aber man konnte, und das ist jetzt kommt der Riesenunterschied zu heute, ich konnte 4 Platten machen. 4. Die mehr oder weniger erfolgreich, also Engländer würde sagen, erfolglosisch waren. Also die zweite, dritte und vierte waren ein bisschen besser, aber.
Ja, also Bochum war deine vierte Platte?
Fünfte.
Fünfte sogar.
Die fünfte.
Okay, also fünfte. So lange hat man dir so lange hat man eine Chance
mir,
gegeben.
Genau, ja. So lange haben wir eine Chance gegeben. Das war möglich und das ist natürlich heute, kann man direkt vergessen.
Na, ich würde fast so wirtschaftswissenschaftlich fast sagen, also da wurde quasi in eine Innovation investiert, beziehungsweise dieser Innovation, die du dann irgendwann warst, wurde die Chance gegeben, sich zu entwickeln.
Genau.
Weil wenn du sagst, auf deiner fünften Platte hast du zum ersten Mal so gesungen, wie du eigentlich wolltest, wenn du nach der zweiten Platte schon abgesägt worden wärst,
gäb's mich nicht. Also würde ich noch singen, aber würde ich halt so weiß in Hotelfoyer singen oder keine Ahnung. Ich würde sicherlich nach wie vor singen, aber richtig. Wir konnten das Metier halt wirklich lernen. Genauso konnten wir auch lernen, in uns über diese ganzen also kleinen Gigs auch Erfahrung anzuschaffen, ne? Also wirklich von der Pike auf zu lernen, wie arbeitet man mit dem Publikum, wie baut man sich so einen Abend, wie spürt man so Spannung, das war eine Riesenentwicklung, die wir natürlich genommen
haben. Und habt ihr in dieser Zeit vor diesem großen Erfolg schon auch also von der Musik leben können oder teils oder
nein. Also wir haben, ich weiß, bei Gemischte Gefühle, das war die vierte Platte, mit Musik nur, wenn sie laut ist, da haben wir dann so Touren gespielt, da waren wir in Hannover, sollten wir spielen, haben wir eine Karte verkauft und in München, glaube ich, 10 in Alabama-Halle und da sagte noch der Veranstalter, ich stelle da so Bierbänke rein, dann sieht's voller aus. Nee, wir waren ökonomisch relativ schmalbrüstig und der Vertrag war auch, ich glaube, mein erster Plattenvertrag belief sich auf 4,5%. Also heute ist Standard 25 oder 27 oder 30 oder keine Ahnung. Das waren 4,5%. Nee, da konnte man, also ökonomisch war da nicht viel zu holen. Nee.
Ich muss gerade drüber nachdenken. In der Wissenschaft haben wir das ja eigentlich auch, dass wir lange probieren dürfen. Also wenn man einmal drin ist, dann kriegt man einen Job, um die Promotion zu machen. Das sind 3, 4, 5, 6 Jahre. So meistens 6 Jahre hat man ja schon Zeit, um sich zu beweisen. Dann haben wir nochmal 6 Jahre Zeit. Es gibt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Dann hat man 6 Jahre arbeiten. Dann hat man nochmal 6 Jahre nach der Promotion. Und dann ist man entweder Professor oder muss eigentlich rausgehen aus dem System. So heißt das Gesetz, Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Weil es gibt keine unbefristeten Stellen. Das heißt, der Unterschied ist schon, bei dir hat man dir die Zeit gegeben und entweder klappt es oder nicht. Aber in dem Moment, in dem es geklappt hat, damals zumindest, war dann Nummer 1 Album hieß dann halt auch, man verdient so viel Geld, dass man von der Musik leben kann. Damals.
Ja, schon. Logisch. Ja,
und das in der Wissenschaft eben heißt erfolgreiche Wissenschaft nicht automatisch, dass man dann damit unbefristet diesen Job machen kann. Das
ist ein Flaschenhals.
Es gibt einen Flaschenhals. Also wir beide wären wahrscheinlich nicht mehr Professoren, sind wir schon ein bisschen ich auf jeden Fall schon zu alt. Und dann sind wir draußen. Also wir werden immer besser und dann werden wir aus dem System entfernt.
Das macht doch gar keinen Sinn.
Das macht auch keinen Sinn, aber es ist halt die Gesetzgebung. Und die Idee ist sozusagen, dass wenn man die Leute unbefristet im System lässt, dann verstopfen sie den Platz für den Nachwuchs.
Ah.
Ne? Also ich werde bald Mitte 40, und wenn ich jetzt noch 20 Jahre auf dem Job bleibe, dann kann ja auf meinem Job niemand anderes nachwachsen. Das ist die Idee. Und deswegen sagt man, entweder geht man dann raus, macht den Exit, oder kriegt die Professur, weil da ist ein Flaschenhals. Alle anderen müssen dann irgendwo draußen gucken, gehen dann zu den Ministerien, versuchen wir verdienen mit dem Podcast. Wir verdienen mit dem Podcast kein Geld, ne? Aber also wir verdienen wirklich gar kein Geld.
Ganz im Gegenteil, wir zahlen 600 Euro GEMA im Jahr.
Genau, aber ne, versucht irgendwie, man muss irgendwie, ne, genau. Also ich bin jetzt genau in so einer Karrierephase, wo ich sozusagen gucken muss, was gibt es außerhalb der Wissenschaft für mich? Obwohl ich eigentlich sagen würde, ich bin jetzt so gut, dass ich kann das alles. Mhm. Ich kann Vorlesungen machen, ich kann Arbeiten betreuen, ich kann Texte schreiben, ich werde wahrgenommen mit meiner Forschung und jetzt ist aber eigentlich bald Schluss. Das wäre jetzt der Unterschied zur Musik, weil du bist ja auf jeden Fall drin. Aber die Frage ist, wie das mit den jüngeren Leuten ist in der Musik. Ne? Die haben dann vielleicht mal einen Nummer 1 Song, aber der reicht ja wahrscheinlich dann auch nicht.
Nee, also es sei denn, das System, jetzt muss man dann wieder ganz, ganz weit ausholen. Also der Fakt ist, dass als man Platten verkauft hatte, wusste man, das ist ja eher wie bei auch bei den Büchern, da lebte man von dem Hardware und von dem Verkauf der Stückzahlen. Dann wusste man, wenn ich einen Hit habe, dann verkaufe ich, keine Ahnung, 50, 60, 70.000 Platten oder Singles da oder noch Vinyl. Dann war man schon ganz gut bestückt. Heute ist es so, dass jeder, es gab da die Piraterie, es gab ja sehr viel Piraterie dann.
Da sind wir so Anfang der Nullerjahre.
Bitte?
Anfang der Nullerjahre ist das?
So Anfang Ende der 90er? Anfang der Nullerjahre, Mitte der Nullerjahre. Ja. Und dann kam die Idee halt auf, ich glaube 2007 oder 2008, dieses Streaming, diese Idee. Weil das ist wichtig, weil man muss das verstehen, weil es war früher eben wenn man eben einen Hit hatte oder einen Single-Hit hatte, dann konnte man damals, also in den 90ern, Anfang der 2000er, konnte man dann auch selbst Singles verkaufen. Das heißt also, pro Single hatte man dann auch ein Einkommen von, ich sage jetzt einfach mal 30 Cent oder also damals Pfennig, aber Und das war schon ziemlich erklecklich. Also da konnte man schon ganz schön verdienen. Ja.
Lass uns hier mal kurz einen Schnitt machen, weil wir wollen ja auch Songs von dir und dir auch noch einen Song vorspielen. Weil der Podcast lebt ja davon, dass wir auch Musik hören. Und wir haben uns überlegt, genau zu diesem Thema wollen wir gerne einen Song von dir hören. Und ich muss auch dazu sagen, jetzt als kleiner Fan-Moment, das ist der Song, der für mich klar war, ich bin Fan von dir.
Okay.
Es ist nämlich Bleibt alles anders.
Oh.
Weil ich die Textzeile Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt alles anders, sehr, sehr mag. Weil irgendwie, ne, also man kann nicht stehen bleiben, man muss irgendwie immer weitermachen.
Monster verkriechen sich die Schätze gehoben. Du steigst nach unten, du fällst nach oben. Ohne Netz, da Placebo.
Fürs Musikgeschäft wäre jetzt sozusagen meine Frage, das ist ja genau die Zeit, also der Song ist ja genau in der Zeit entstanden und da haben sich Dinge verändert. Eigentlich müsstest du das ja erstmal befürworten. Ist doch gut, dass sich die Dinge verändert haben, dass Musik leichter zugänglich war, weil für mich als 16-Jährigen war das ehrlich gesagt auch gut, dass es Piraterie gab, weil ich konnte mir nicht die 3 Alben pro Woche leisten, aber ich konnte mir die Stunden, die ich gebraucht habe, um über das ISDN-Modem Musik runterzuladen. Ne? Also da hat sich Dinge verändert. Das war doch eigentlich auch, ist auch gut, wenn sich Dinge verändern.
Das ist absolut. Ich bin großer, jetzt kommt der Spagat. Ich bin ein Riesenbefürworter vom Streaming. Ich habe gegen Streaming überhaupt nichts. Fakt ist nur, dass man das Streaming installiert hat, ohne mit den Künstlern zu sprechen, als erstes. Und dann, wie der liebe Gott, der plötzlich hier, wie es vom Himmel geplumpst ist, die Plattenindustrie und die Streamingdienste gemerkt haben, oh, das ist ja doll. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Wir wollten also der Piraterie entgegenarbeiten. Und jetzt plötzlich stellten die fest, das ist ja Wahnsinn, was wir da jetzt aufgebaut haben. Da steckt ja ein unglaubliches Potenzial drin. So. Und das haben sie dann kaschiert. Sie haben also dann nicht die Zäsur gemacht, haben gesagt, okay, jetzt haben wir das System. Das funktioniert auch. So, jetzt setzen wir uns hin und überlegen gemeinsam, auch mit den Künstlern, das wäre so 2012, 13, 14 gewesen, wir setzen uns hin und reden und machen gemeinsam eine Idee, weil das, was ich ja klar machen muss, Plattenfirmen sind entstanden durch Musiker, die Musik gemacht haben. Ne? Also wie in der Literatur, die Verlage sind entstanden, weil Leute was geschrieben haben. So. Wir lizenzieren unsere Musik. Das heißt, also sie sind dafür, haben das große Glück, dass sie unsere Musik vertreiben dürfen. So, was wäre das Normalste und Anständigste gewesen? Man spricht mit den Autoren und sagt, pass mal auf, Kinder, es gibt hier ein neues System, das müssen wir euch mal erklären und auch darlegen und auch transparent darlegen. Bis heute gibt es keine Einsicht weltweit, keine Justiz der Welt guckt sich die Verträge zwischen Streamingdiensten und Plattenfirmen an. Es kann sein, dass da in dem Deal ein schwarzes Loch ist von 100, 200, 300, 400 Millionen, einer Milliarde, die sich erstmal untereinander zuschieben, bevor sie überhaupt ausschütten. Das lassen sie nicht einsehen. Diese Transparenz fordern wir auch radikal. Ich möchte den Vertrag sehen. Als ich früher geprüft habe, mit Wirtschaftsprüfern, den Deal, den meine Plattenfirma mit Saturn hatte, dann konnten meine Wirtschaftsprüfer, mussten die denen den Vertrag vorlegen. Wir haben einen Deal mit Saturn, die kaufen uns eine Platte für keiner so. Das können wir heute nicht mehr. Das verweigern die. Sowohl die eine Seite als auch die andere Seite, weil sie wissen, weltweit interessiert das keinen. So.
Aber du hast ja auch ein eigenes Label und bist ja auch dann quasi Teil, also Vertragspartner von Streamingdiensten. Hast du da Einfluss drauf oder meinst du
Nein.
noch eine höhere Ebene?
Das machen nur die drei Großen.
Okay.
Das macht de facto nur die drei Großen. Sony, also eventuell noch BMG, so gerade die Independent, man muss sich das, glaube ich, also ich bin jetzt kein Mega-Fachmann, also muss ich das so vorstellen, die drei oder vier Großen decken 90% des Marktes ab. Und die Independents vielleicht noch 10, wenn man Glück hat. Vielleicht noch sogar noch weniger oder ein bisschen mehr.
Und dieses Geld, was übrig bleibt, wo du sagst, da ist völlig undurchschaubar, wo die Gewinne bleiben, ist quasi in diesen 90%. Und kleinere Labels.
Die haben den Deal damals gemacht. Die haben zu dritt, die drei Großen haben mit Spotify, die zu viert haben zusammengesessen.
Ja.
Die haben den Deal gemacht. Zwischen so.
Also Grönland hat gar keinen Deal mit einem Streaming-Dienst.
Doch, wir sind doch natürlich beim Streaming. Ja. Aber wir saßen nicht am Tisch als die Bedingungen festgelegt werden. Ja. Und was wir einfach klipp und klar sagen, wir wollen erstmal transparent, wir wollen wissen, wie der Deal aussieht. Mhm. Ne? Weil die Plattenfirma sagt zu uns immer, ja, wir schütten an euch aus von dem, was uns Spotify sagt. Ja, Moment. Oder nicht nur Spotify, wir reden ja auch über Apple und Deezer und Amazon. Mhm. Wir schütten das aus. Ja, Moment. Aber kann es denn vielleicht sein, dass ihr zwischendrin auch noch Geld zur Seite fahrt und dass ihr euch beide dann aufteilt und wir wissen davon nichts? Wie soll ich wissen, ob das wirklich exakt das Geld ist, was die eingenommen haben?
Es ist ja auch ganz interessant, weil die Geschichte von Spotify zumindest, ich weiß es jetzt nicht, bei Apple ist ja nochmal vielleicht was anderes, aber bei Spotify ist die Geschichte ja auch, dass der Besitzer von Spotify ja selber aus der Piraterie kommt. Ne? Und dann irgendwann auch gemerkt hat, er kann daraus auch ein Geschäft machen. Also es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass der nicht so ganz...
Das unterstelle ich jetzt erstmal gar nicht. Ich sage ja gar nicht, dass das passiert. Aber Fakt ist, es ist ja interessant, dass sie einen nicht einsehen lassen wollen.
Ja.
Das ist ja das Interessante. Und sie wissen ganz genau, es gibt eben kein Land, kein Kontinent, keine Justiz, die sich da überhaupt für interessiert. Mhm. Also mein Plattenchef, der Lucian Grange, also der Chef von Universal, ist der größte Plattenfirma, hat sich vor 3 Jahren einen Jahresbonus gezahlt von 272 Millionen Euro. Da schrieb die holländische Volkskrant, das wäre noch nicht mal obszön, wer ist der Kerl? Also den kennt gar keiner. Also und dessen Sohn führt jetzt gerade Warner. Also 2 Plattenfirmen der 3 großen sind in Familienhand. Mhm. Ne? Und um das Prinzip zu verstehen, damit man es vielleicht genau versteht, es geht nicht darum, ich bin komplett für Streaming, ich bin auch komplett dafür, dass der Zugang zur Musik genau, was ihr sagt, so einfach ist, ist wunderbar. Ich bin auch komplett dafür, das ist eine Jugendkultur, die sollen das so gut wie möglich Zugang haben. Pop wird das immer bleiben. Aber was die wenigsten Menschen verstehen, ist, dass das Geld, was sie zahlen, nicht an die Künstler geht, die sie hören. Das ist das, was man nicht versteht. Was die Leute draußen, und das versuchen die auch zu kaschieren. Die Plattenfirmen versuchen mit Gewalt, wirklich mit, das ist ein mafiöses System, die versuchen zu verhindern, dass die Menschen draußen langsam kapieren, was ich höre. Die Menschen, die ich höre, kriegen aber nicht mein Geld. Die kriegen einen Bruchteil meines Geldes. Aber der Rest geht in einen großen Topf und den kriegen die Leute, die am meisten Klicks haben. Jetzt muss man sich ja mal klar machen, was heißt das? Klicks, dieses Abrechnungssystem bildet nicht mehr ab, wie viel Menschen hören einen Künstler, sondern nur noch, wer hat die meisten Klicks. Das heißt, es kann sein, dass wenn ein Hörer kauft mit seinem Schwarzgeld, ich will das jetzt im Underground oder in der kriminellen Szene, kauft sich mal eben für, keine Ahnung, 10.000 Euro 50 Millionen Klicks. Damit bestimmt einer, was ein Hit wird in der Woche. Einer.
Ja.
Und es hören aber vielleicht 293.000 oder 4,3 Millionen Menschen einen ganz anderen Song. Mhm. Der schafft es aber dennoch nicht, weil die Leute nicht dauerklicken, weil die aber einmal im Monat oder einmal in der Woche sich das Lied anhören, schaffen dies aber nicht gemeinsam, genauso viele Klicks zu generieren wie der eine, der sich die gekauft hat.
So. Ich hab mal geguckt, Ed Sheeran hat 1,7 Milliarden Klicks.
Ja.
Auf Spotify, der Song, der am besten läuft, ist, glaube ich, Zeit, dass sich was dreht, 233 Millionen. Also allein das ist ja schon mal ein krasser Unterschied. Also man hat ja gar nicht immer so im Kopf, was der Unterschied zwischen 100 Millionen und einer Milliarde sind. Das ist sehr, sehr viel.
Das ist auch der Unterschied zwischen einem nationalen Künstler und einem internationalen wahrscheinlich.
Genau. Ja, klar. Und dann Balbina, mit der du ja diese sehr aktiv sozusagen für die Gerechtigkeit in diesen Verträgen wirbst. Ihr erfolgreichster Song hat 1 Million. Also da gibt es auch nochmal einen krassen Unterschied.
Riesenunterschied.
Und das macht natürlich auch dann wirklich einen Unterschied in der Bezahlung. Und dann habe ich irgendwie nachgelesen, also es gibt ja diese Studie vom Kulturstaatsminister, 88% der Künstler auf Spotify bekommen gar kein Geld.
Richtig.
79% sind unzufrieden. Also es gibt da wirklich diese sehr kleine Gruppe, die da einfach sehr.
Naja, aber das ist ja völlig klar. Ich meine, das meine ich, das System ist gemacht für komplett für Idioten. Es hilft den Plattenfirmen, wesentlich weniger Künstler zu betreuen.
Mhm.
Ne? Sie können sich ja reduzieren nur noch auf die Leute, die Klicks generieren oder die eine Truppe haben, die für die Klicks kauft.
Mhm.
So. die sitzen auch bei den Verhandlungen dann mit am Verhandlungstisch. So, jetzt hat man aber den Künstlern, jetzt kommt einer der wichtigen Knackpunkte. Man hat diesen Multiklickern, die entweder Fans haben, aber gleichzeitig auch viele Klicks kaufen, den hat man irre Vorschüsse gezahlt, weltweit. So, also Millionen Vorschüsse. Gehen wir davon aus, Vorschüsse von 1 Milliarde. Allen so. Jetzt ändern wir das System. Ne? Jetzt ändern wir das System, dass wir sagen, das Geld eines jeden Kontos geht nur an die Künstler, die hören. Dann brechen denen natürlich viel die Kids weg, die natürlich zum Teil das wahnsinnig auch viele hören. Und auch das hilft jetzt nicht mehr, dass man die Klicks kauft, weil die zerhacken sich dann nur den eigenen Account. Ne? Dann würden die Vorschüsse, in Anführungszeichen, wie das so schön neudeutsch heißt, nicht mehr recouped. Das heißt, über die Einnahmen werden die irgendwann nicht mehr gedeckt werden können, weil die Einnahmen werden geringer bleiben. Das heißt, es bleibt eine Lücke. Wenn ich also sage, ich zahle einem Künstler 10 Millionen Vorschuss und das gegen Verrechnung, hoffe ich, dass der in 5 Jahren
das wieder einspielt.
So, wenn wir das System aber ändern und dieses Viehgeklicke nicht mehr hilft, weil er gar nicht so viel Hörer hat, dann kann es sein, dass der nur 8 Millionen oder 7 Millionen wieder einspielt. Dann bleiben aber 3 Millionen wieder eingespielt.
Ja.
Wenn man das hochrechnet auf die ganzen Künstler, die 1 Milliarde Vorschuss, kann es sein, dass wir dann davon sprechen, dass 300 Millionen nicht mehr zurückkommen. Das wird sich tierisch an dem Aktienkurs klar machen. Das heißt, das wollen die auf keinen Fall. Das hindert die daran, weil wir fordern ja nichts anderes, als dass wir sagen, wir wollen nur, dass das Geld gerechter verteilt wird, nämlich an alle, dass abgebildet wird, wie viel Hörer hat ein Künstler. Jetzt geht das nächste ist auch, dass zum Beispiel der Geschmack von Menschen zwischen 30 und 85 im Streaming gar nicht mehr abgebildet wird. Also wenn man jetzt als Beispiel nimmt das Buch Altern von Frau Heidenreich. Mhm. Die hat ja ein Buch geschrieben über Altern. So, das hat einen riesen Erfolg gehabt.
Ja.
Wenn ich jetzt ein Lied schreibe über Altern und ich habe auch, sagen wir mal, 400.000 Fans, die hören sich das Lied aber nur einmal an, ne, dann hat das gar keine Chance überhaupt. Dann bildet man den Geschmack von diesen Menschen gar nicht mehr ab, weil der wird total untergebuddelt von den Multiklicks, die eine junge Generation oder gekaufte Klicks generieren. Mhm. Ne? Und wir wollen überhaupt nicht einschränken, dass es Streaming gibt. Wir wollen auch nicht einschränken, dass Popkultur eine junge Kultur. Wir wollen aber, dass völlig gerecht der Gesamtgeschmack abgebildet wird.
Mhm. Ne? Was dann noch hinzukommt, ist jetzt so ein Geschmack. Also mein Sohn zum Beispiel, das ist ehrlich gesagt ziemlich schlimm, ich habe mal ein bisschen Ohrenbluten, der hört sich so Fußballsongs an, die offensichtlich, naja, also das ist jetzt nicht sehr gut produziert, das kann man sehr, sehr einfach produzieren. Und die Texte sind auch so lala. Die sind aber sehr kurz, sehr eingängig und die werden unglaublich viel gehört. Das ist dann irgendwie ein Raum über Ronaldo und so. Und dann hast du aber so ein mein Lieblings, ich bin nicht so gut in klassischer Musik, aber Smetana mit der Moldau, da kenne ich mich da kenne ich mich wenigstens noch aus. Das ist aber mal ein 30-Minuten-Stück.
Ja.
So, also wenn, das wird ja auch seltener geklickt als jetzt so ein 2 Minuten, wo so ein Ronaldo-Song ist. Also auch da sind nochmal so Ungleichgewichte, ne? Mach ich wirklich Musik, also ernsthafte Kunst, die auch seine Zeit braucht? Oder mache ich es mal so schnell hin produzierte Kunst?
Naja, klar, weil es wird ja so, dass man John Irving oder, keine Ahnung, irgendein Schriftsteller auch sagt, du musst halt Bücher schreiben für Kids. Weil andererseits hast du gar keine Chance mehr.
Mhm.
Und darum geht's. Es geht darum, der Zugang. Und was jetzt auch passiert, und dann wird es eben auch soziologisch, dass ganz viele Künstler, wie auch Balbina, oder wir haben zum Beispiel bei uns auf dem Label den Nils Frevert, der Nils Frevert ist ein Künstler von Nationalgalerie, hat sich eine Karriere aufgebaut, der hat sich einen Hörerstamm aufgebaut von 10, 15, 20.000 Leuten. Die findet er auch bei seinen Konzerten. Und da konnte der früher, wenn der also 15.000 Platten verkauft und dann noch Konzerte spielt, dann hatte der ein Einkommen im Jahr, und das hat er sich hart erarbeitet. Mhm. Davon gibt's weltweit, also Millionen von dieser Art von Künstlern, die sich über die Jahrzehnte das aufgebaut haben. Dann kam der im Jahr, sage ich mal jetzt mit Tour, Live-Spielen, 15.000 verkauften Platten, sagen wir mal 50.000 Euro vor Steuern.
Mhm.
Und davon konnte der leben. Das war ein mittelständischer Betrieb.
Das ist wissenschaftlicher Mittelbau.
Ja, genau.
So viel verwenden wir auch.
Genau. Und hatte auch noch Leute daran, die daran hingen, Produzenten, was auch immer. So. Der hat die gleiche Anzahl der Hörer, hat nach wie vor die gleiche Anzahl der Hörer. Die kommen auch zum Teil noch zu den Konzerten, auch nach wie vor.
Ja.
Der hat noch Einnahmen bei Streaming, dadurch, dass diese Hörer einer Generation angehören, die etwas älter sind, in Anführungsstrichen, die aus dem Beruf nachgehen, die jetzt nicht zu Hause sitzen können im Schlafzimmer, was ich mega finde, nicht, dass man das falsch wird. Ich habe auch früher Radio gehört, bis ich mir die Ohren bluteten. Die hat er nach wie vor, aber der hat Streaming-Einnahmen im Jahr von 950 Euro. Dann muss der seinen Betrieb schließen. Dann muss der nach 20 Jahren, 25 Jahren, muss der seinen Betrieb zumachen.
Das ist bitter. Ja.
Und wenn der aber jetzt User-centric hat, was wir wollen, dass das Geld von den Leuten, diesen Menschen, diesen 15.000 Menschen, die nicht so viel Musik hören, aber zumindest ihren Nils Frevert hören, dann hätte der deren Einnahmen. Ja. Und zum Teil auch im Monat vielleicht 1 Euro oder so.
Weil, also dann würde die Person zählen und nicht, wie oft die Person den entsprechenden Song hat.
Genau, exakt. Ja. Es würde wieder abgebildet, wie viel Hörer hat ein, wie viel, ne? Und das ist das, was wir fordern. Das würde niemand, auch die interessanterweise sagen, die Streamingdienste, nur damit man es auch dezidiert, die sind dafür, die haben sagen, wir haben da gar kein Problem damit.
Ja.
Für uns ist das, für uns völlig wohl. Die Plattenfirmen wollen das nicht.
Okay.
Die haben Plattenfirmen.
Genau, ich habe also was du beschreibst, beobachten wir auch. Ich hatte am Anfang schon gesagt, dass wir hin und wieder mal MusikerInnen zu Gast haben und meist sind das junge, aufstrebende Bands, die aus so einer Fanperspektive von Daniel und mir erfolgreiche Künstler sind. Ja, die spielen Tourneen, die sind in Medien irgendwie bekannt, die tauchen bei uns auf Social Media auf. Wir interessieren uns für die, wir finden die irgendwie gut. Und beobachten dann aber, wenn die vor uns sitzen, wenn wir in so Folgen zusammen sind, dann sowas, was Pierre Bourdieu mal Statusinkonsistenz genannt hat. Dass wir jemanden haben, der vor dem wir einen hohen Respekt haben, einen hohen sozialen Status hat, als Künstler vor uns sitzt gleichrangig, wenn nicht sogar irgendwie, den wir über uns einordnen, die uns dann aber erzählen, dass sie unter der Woche arbeiten gehen müssen, dass fast jeder aus der Band irgendwie noch einen Job hat oder dass sie abhängig sind von irgendwelchen Förderverträgen, von irgendwelchen Fördermitteln und dass sie dann am Wochenende noch auf Tour gehen. Und die Berliner Künstlerin Nicht Seattle, die war auch mal bei uns und hat uns einen Song mitgebracht, den wir dir gerne vorspielen würden, von einer anderen Band, von Kapatult, ein halber Cappuccino heißt der.
Katapult. Kapatult.
Ja, genau.
Kapatult. Die spielen wir dir jetzt vor.
Genau, okay. Die spielen wir dir gleich vor.
Okay.
Und da singt ein Chor in dem Song,
ja,
der aus prekär beschäftigten Musikern besteht, sozusagen.
Nein. Also da sind Leute dabei wie Pogendroblem, der Francesco Wilking ist dabei von Höchste Eisenbahn, Nicht Seattle, Pfarrer Was, total viele tolle Künstler, ne?
Ich lade dich auf einen halben Cappuccino ein und du erzählst mir, wie es geht. Du beugst dich zu mir rüber und sagst:
Sorry, das ist jetzt vielleicht indiskret, aber du müsstest erstmal einen Hit schreiben, mach vielleicht mal eine Diät. Ein bisschen Promo wäre auch nicht schlecht, aber mach dir keinen Stress, man braucht dann erstmal ein paar Jahre, um das Business zu verstehen.
Dieses Business ist mir so egal, und warum heißt es Business, wenn es nicht mal um Geld geht?
Sehr schön. Sehr cool. Sehr cool.
Das ist eine Leipziger Band. Die
okay.
Meisten von denen studieren auch in irgendeiner Form Musik. Und die haben das zum ersten Mal so sehr explizit in unserem Podcast auch eben gebracht. Eigentlich eben eher Nicht Seattle, die gesagt hat, das findet sie ein wichtiges Thema. Wie kann man so eine junge Band jetzt unterstützen? Also die spielen in Konzerten, Bela B. kommt vorbei. So?
Man kann es nur unterstützen, das Größte ist, dass wir ein Problem haben, natürlich die Künstler zu bündeln. Also es gibt eine Künstlerakademie, die wir gegründet haben, Musikakademie. Wir sind inzwischen knapp 200 Mitglieder. Es müssten sich die Künstler generell, also auch noch mehr zusammenbringen, um klarzumachen, dass so wie das System ist, ist einfach ein zynisches und meiner Meinung, ich bezeichne das als das kriminellste System im Kapitalismus. Das ist, weil es komplett außer Kontrolle läuft. Kein Mensch interessiert sich dafür. Es ist ein riesen System, wo es um wahnsinnig viel Geld geht. Und es läuft komplett außerhalb von diesen ganzen Apples und Googles und Mercedes und Coca-Cola und so. Es ist aber weltweit ein komplett unbeachtetes System und Wissen darum agieren die Protagonisten, speziell die Plattenfirmen, halt völlig selbstherrlich und verhindern das. Die Franzosen hatten das durch. Die Franzosen hatten, soweit ich das weiß, das ist jetzt ein bisschen Halbwahrheit, aber anscheinend hatten sich Sony und Warner geeinigt auf User-Centric bei Deezer. Deezer ist der größte Streaming-Dienst in Frankreich. Und da hat Universal das verboten. Kommt gar nicht in die Tüte. Also es ist ein Riesenkampf. Es ist ein Riesenkampf. Auch in Deutschland machen die Plattenfirmen Stimmung gegen uns. Also gegen die Akademie der Künstler, die Musikakademie. Meine eigene Plattenfirma macht Stimmung gegen mich. Mhm. Ne? Also denen passt das überhaupt nicht. Mhm. Man müsste das auf Europaebene durchkriegen. Das ist eben auch sehr, sehr komplex und schwierig, wie man sich vorstellen kann. Aber das heißt nichts. Ich glaube, erst wenn wir das System geändert haben, hat jeder Künstler, auch junge Künstler, endlich wieder eine Chance, davon auch zu leben. Die Plattenfirmen kommen natürlich immer damit, ja, aber Streaming ist doch Dufte, da könnt ihr auch selber eure Sachen hochladen. Das ist alles Augenwischerei. Die wollen das System nicht loslassen. Die kämpfen mit allen Bandagen, weil ihnen das wahnsinnige Profite bringt. Und der Lucian Grange ist der Trump der Musikindustrie. Da gibt's gar keine. Und das ist ein Brett zu bohren. Und wir wollen nichts anderes. Und das ist ganz wichtig, dass die Hörer könnten uns natürlich auch unterstützen. Also die Menschen, die Musik hören, dass sie einfach sagen, wir finden das völlig richtig, weil es nur gerecht ist. Ich möchte, dass mein Geld nur die Künstler kriegen, die ich höre. Und wenn ich im Monat 200 Mal Taylor Swift höre, dann kriegt die halt meine 10 Euro. Fertig. Also sind ja nicht 10 Euro, sind ja, das, nach Gebühren sind das, keine Ahnung, ich glaube noch 4 oder 4,5 oder keine Ahnung.
Wozu brauchst du denn eigentlich so ein Major-Label? Wenn du sagst, deine eigene Plattenfirma bekämpft dich. Warum machst du es nicht selber? Also
bisher, meine Plattenfirma hat mich gekauft. Also meine Plattenfirma hat, ich war ja früher bei der EMI. EMI gab mal als Plattenfirma, da waren die Beatles und im Zuge der Übernahme hat Universal meine Plattenfirma gekauft. Ich bin nicht zu dieser Plattenfirma gegangen, sondern meine Plattenfirma hat die gekauft und hat da auch meinen Vertrag mitgekauft. Und ich hatte natürlich in Anführungsstrichen sehr, sehr guten Vertrag. Ich habe mich auch lange geweigert beim Streaming. Meine erste Platte ist erst 2019 ins Streaming gegangen. Ich habe mich immer geweigert. Ich wollte einmal das rausfinden. Ja. Was ist da eigentlich los? Und das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt habe ich festgestellt, das geht so gar nicht. Aber mein Vertrag war so nach Mensch. Mein Vertrag war noch nach Mensch geschlossen. Ja. Der war natürlich in der Form noch sehr lukrativ. Ja. Ne? Und so ist das gewesen. Aber jetzt
das hört sich ein bisschen an wie der Berliner Mietenmarkt, wo die alten Wohnungsverträge noch die besseren sind als die neuen.
Ja, genau. Ich hatte einen Mördervertrag, auch zum Leidwesen meiner neuen Plattenfirma, die dann auch immer damit, der war natürlich völlig, durch das Streaming völlig, machte gar keinen Sinn mehr. Aber ich bin jetzt eben an dem Punkt, wo ich einfach mich mit dem Streaming dann auch auseinander, wie ich auch gesagt habe, vorhin, wie ich Musik gemacht habe, ich beschäftige mich dann mit dem Thema und gehe auch da rein und habe jetzt festgestellt, so geht das nicht.
Ja.
So ganz einfach. Und jetzt bin ich dabei, mit sehr viel, hoffentlich mit immer breiterer Unterstützung und hoffentlich auch irgendwann von zu sagen, wir wollen nichts anderes als einfach eine gerechte Verteilung der Gelder. Ja. Und die Streaming-Dienste, und das noch, sage ich gerne eben nochmal, die sind dafür, die haben damit gar kein Thema. Es sind die Plattenfirmen.
Jetzt könnte man ja denken, ihr seid schon ziemlich weit gekommen. Also ich erinnere mich an diese Bilder da aus dem Dezember, weiß nicht, ich glaube, ihr saßt da sogar in der Bundespressekonferenz, wart da beim Staatssekretär für Kultur und Medien.
Neben der Sauerländer Tanne.
Ja. Sie war nicht da.
Nee, der Weihnachtsbaum.
Ich dachte, der Kanzler, der kommt aus dem Sauerland.
Nee, der Weihnachtsbaum kam wohl aus dem Sauerland, weil der Kanzler eben aus dem Sauerland
kommt. Ich dachte, er wird jetzt schon bezeichnet als die Sauerländer Tanne.
Wer weiß, vielleicht ab sofort.
Den kannte ich nicht.
Aber genau, Kanzleramt, ne? Also das ist auf der obersten Ebene. Genau.
Wir haben zum Glück dieses Treffen gehabt. Das war auch wirklich sehr, sehr hilfreich. Das war aber der Beginn hoffentlich einer einem Weg, dass wir alle an einen Tisch kommen und dann gemeinsam das System drehen. Das klingt jetzt aber schon wahnsinnig optimistisch, sondern das muss natürlich auch europaweit, da muss sich Europa auch zusammenpacken und sagen, okay, wir, weil die Amerikaner werden das bekämpfen, weil die sitzen ja hauptsächlich in Amerika, also ich glaube, alle drei Plattenfirmen sitzen in Amerika. Das ist das Gleiche, wir haben hier das gleiche Thema wie mit den ganzen großen ja, Google, Twitter, was nicht alles,
Tech-Firmen,
ja. Das ist das gleiche System, nur dass die kennen wir. Die Plattenindustrie hatte die Chance, eben der Chef der Sony, der Europachef, der Edgar Berger, hat schon 2015 ganz klar gesagt, es gibt nur User-Centric. Es gibt nur User-Centric. Das ist das einzig gerechte System, schon vor 10 Jahren. Mhm. Aber die Plattenfirmen versuchen das so lange wie möglich zu verhindern. Und wir sagen nichts anderes, wir müssen an den Tisch, ihr müsst mit uns vernünftig ein System bauen, das gerecht wird, das jungen Künstlern gerecht wird, dass es eine Chance gibt, genau wie diese Band, die die Chance Katapult, sich einen Hörerstamm zu erspielen, und der Hörerstamm wird abgebildet. Und diese Hörer zahlen dann ihre Streaminggebühren an diese Band. An Kapatult bin ich groß geworden. Deswegen bin ich ein gutes Beispiel. Ich habe mir meine Zuschauer erspielt, indem ich viel immer wieder live gespielt habe, und die haben dann angefangen, meine Platten zu kaufen.
Ja. So, wenn ich eine das jetzt, Platte pro Person. Egal, ob ich die 7000 Mal höre oder
richtig,
zweimal.
Sehr richtig, exakt so. Mhm. So, und das ist hier das Gleiche. Wenn ich jetzt sage, ich spiele mir 1000 Hörer oder live oder 2000 oder 3000 und dann auch 8000 und die bilden mir im Monat ab, dann kriege ich von denen vielleicht immer mal wieder 10 Cent oder 12 oder keine Ahnung. Ne? Ist aber was anderes. Wenn meine ganze LP durchhört, kriege ich davon 2 Cent. Also ein Grönemeyer-Fan müsste schon jetzt um seine Gebühren, müsste mich quasi in Dauerschleife hören. Ja. So, wenn man einen Song hört, ist das 0,003 Cent. Das ist gar nichts. Ne? Also es ist, und der Rest von diesem, wenn also einer jetzt Zeit hat, mal zweimal im Monat, also nicht nur mich, und vielleicht auch Bob Dylan, oder keine Ahnung, wen er hört, oder auch von mir ist auch Billie Eilish, aber nur Zeit hat, sich in Ruhe hinzusetzen, mal einmal die Platte zu hören, dann gehen gerade mal 6 Cent von seinem Konto weg, die restlichen 4 Euro gehen in den Topf und die kriegt dann irgendwer. Ja. Ne? Ja. Und da sagen wir, das kann ja doch nicht wahr sein. Was soll das? Ja, das ist schwachsinnig. Und das führt dazu, ich kann heute für wirklich wenig, viel Schwarzgeld, viel Drogengeld, viel Geld auch aus der harten Szene, geht ins Stream, kaufen sich die Streams und klicken und bilden sich Künstler ab, die sie dann mit ihrem Geld hochklicken, mit Clickfarm, und kriegen dann von Spotify oder von Apple offizielles Geld wieder zurück, weil die Kids alle hinterher klicken, da, wer ist das?
Genau.
Das ist ja
tatsächlich das Dumme, oder das sozusagen das, was dann auch gesellschaftlich passiert ist.
Richtig.
Ne? Dass da ja auch eine Generation ranwächst. Ich würde sagen, ich bin da so an so einer Schnittstelle, dass auch ich natürlich auf Social Media zum Beispiel gucke, wer hat dann viele Follower, und denke, da müssen die ja was können.
Das ist der Punkt.
Und dass es natürlich eigentlich absurd ist.
Ja? Das führt ja noch weiter. Nicht nur, dass ich sage, das muss was sein, auch die Medien springen darauf ein.
Genau.
Ne? Selbst wenn man sagt, Taylor Swift ist in Anführungsstrichen die erfolgreichste Künstlerin aller Zeiten, würde ich erstmal dahinstellen lassen, ob nicht Michael Jackson oder die Stones, keine Ahnung, viel mehr Hörer hatten weltweit. Aber die hat sich das System zu eigen gemacht und hat die meisten Klicks.
Ja.
Und da steigt die Presse drauf ein und sagt, das ist der Künstler. Ich habe das immer so beschrieben.
Das Interessante bei dieser Wikipedia-Liste, die ich ganz am Anfang ja zitiert hatte, ne, dass du da als erfolgreichster ökonomisch Platz 2 und 4 habe ich noch nie gehört.
Ja.
Also dich kannte ich, aber Platz 2 und 3, also sind, oder 4 waren irgendwie, also ich müsste jetzt nachgucken, ich weiß nicht, wer das ist, die machen irgendwie so Hip-Hop. Und das ist genau dieses, wo ich mir frage, okay, die sind ökonomisch sehr, sehr erfolgreich. Aber sind die jetzt auch einflussreich?
So? Nein, dass der Rap und der Hip-Hop und so, nur dass man das auch differenziert. Auch
ja.
Das ist die Kultur der Zeit. Das ist auch wunderbar so, das ist auch gut so. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber es ist nicht mehr stimmig, es wird nicht mehr abgebildet. Das ist so, ich gebe immer, das habe ich da auch bei meiner, das hat mein Sohn mir erzählt, das Beispiel. Es geht eben so, dass meine Enkelin hat Alexa, diese Kiste, nein, hat die nicht, aber sagen wir, die hätte die. Und schreit da immer rein, ich möchte Bananarama Cocomelon Baby Shark hören. Ne? Und kaum ist das Lied zu Ende, brüllt die da wieder rein. Cocomelon Baby Shark. So, jetzt hat die im Haus 4 andere Kinder, die dürfen nicht, haben keine Alexa. Die dürfen auch nicht so viel Musik hören. Und dann schreibt die Presse, Cocomelon Baby Shark, weil meine Enkelin das irgendwie 200 Mal die Woche hört, insgesamt 800 Mal im Monat. Die anderen vier oder sechs hören vielleicht 12 Mal im Monat oder 20 Mal, aber ein ganz anderes Lied, aber zu sechst. Dann bestimmt meine Enkelin, das ist der Top-Hit des Jahres. Das ist so eine Stunde, da geht gar nicht anders.
Baby Shark ist tatsächlich das erfolgreichste YouTube-Video, 15,7 Milliarden Mal getickt.
Ja, aber ich meine,
das war alles deine Enkelin.
Ja. Ich erinnere mich immer an eine Folge, die wir mal ganz am Anfang in unserem Podcast hatten mit dem Soziologen Aladin El-Mafalani, der erzählt hat, dass er so zwischen den Welten so ein bisschen stand, als er groß geworden ist, einerseits zwischen Hip-Hop-Kultur und Punk. Und er erzählte dann, Punk ist eigentlich, wenn man das mit Hip-Hop vergleicht, eine privilegierte Musik. Weil du brauchst ein bisschen was dafür, dass du irgendwie eine kritische Haltung zu deiner eigenen Gesellschaft entwickeln willst. Da brauchst du erst so ein Zugehörigkeitsgefühl für, weil du grenzt dich nicht von was ab, wo du eigentlich außerhalb von stehst. Und dann, um Punk zu machen, du brauchst eine Band, du brauchst irgendwie ein Instrument, du brauchst einen Raum, gibt gewisse Ressourcen. Hip-Hop ist eine freiere Kultur, die besteht auch aus Elementen wie Breakdance oder Rap. Das kannst du einfach so auf der Straße mit jemandem machen. Ich erinnere mich jetzt gerade deswegen daran, weil ich einerseits mir ein bisschen den Glauben genommen hat, dass Punk was total, also 100% eine Gegenkultur ist sozusagen, sondern er sagt, ein bisschen was Privilegiertes steckt da schon auch drin.
Das ist die Mittelschicht, die nicht mehr dazugehören will, während Hip-Hop ist eher die überhaupt dazugehören wollen.
Ja. So. Und wenn man sich aber jetzt diesen Einstieg ins Musikgeschäft anschaut, dann wird das ja mittlerweile immer mehr zu einem teuren Hobby.
Ja, da würde ich nicht ganz so sehen, weil ich glaube, dass gerade der Hip-Hop und der Rap natürlich davon auch lebt, dass er sehr einfach auch mit Mitteln zu Hause sehr einfach herstellbar ist. Du kannst also wirklich, wenn du abends nach Hause kommst, deinen Computer anschmeißen und die Beats reinschmeißen und einen Bass einspielen und dann rappst du da drauf. Ja. Also das ist, ich glaube eher, was passiert ist dadurch, dass das alles kumuliert, die Musikstile werden immer gleichförmiger, weil du nur noch Musik machst, die eventuell, also ich merke das jetzt, wenn man selber auch eine Platte macht, ich mache jetzt gerade wieder eine neue Platte, da muss man sich ja überlegen, machst du jetzt, also ich, nicht, dass ich das tue, aber Fakt ist, wenn du jetzt nicht Musik machst, die in dieses Schema passt, der Meistklicker, dann hast du letztendlich, brauchst du die auch gar nicht machen. Also du hast gar keine, die Stilarten werden gar nicht mehr abgebildet. Ne? Du kannst also, und das führt dazu, dass du natürlich neben deiner Arbeit, wenn du nicht wirklich genau die Musik machst oder auch im Hip-Hop oder Rap machst, der da reinpasst, dann brauchst du es wirklich nicht mehr zu machen. Weil dann ist es sinnlos. Also es werden aufgrund dieses Systems auch ganz viele Stilarten und Musikstile, es wird viel konformistischer und es geht noch einen Schritt weiter. Die Plattenindustrie ist zum ersten Mal radikal in der Lage zu bestimmen, was die Jugend hört. Weil sie den auch selber, sie selber lassen auch ihre Hits klicken. Wir haben einen Hacker, der seit 10 Jahren für die großen Plattenfirmen selber sagt, der aber um sein Leben fürchtet, ich klicke die Dinger auf 1. Die hat uns das auch vorgeführt. Die klicken,
der programmiert Programme.
Nee, die locken sich abends in die Accounts ein, der Leute, die schlafen.
Okay.
Die locken sich da rein und alle 32, die lassen die Maschinen immer alle 32 Sekunden klicken die einen Song.
Genau.
Ununterbrochen. Wenn die Leute die Computer aufmachen, steigen die aus.
Ja.
Das machen die deutschlandweit. Oder es gibt ein System, die klicken sie in alle schlafenden Accounts ein. Also das hat er uns auch vorgeführt. Das ist wunderbar. Da denkt man, kann nicht wahr sein.
Seid ihr dazu gekommen? Das klingt ja nach einer spannenden Exkursion.
Wir arbeiten daran. Wir arbeiten an dem Thema. Mhm. Und das führt aber dazu, dass die Plattenindustrie sogar noch in der Lage ist, zu bestimmen, was die Jugend hört.
Ja.
Du hast also quasi gar keine Chance. Wenn du willst, kann die Plattenfirma sogar in Anführungsstrichen dafür sorgen, dass du gar nicht mehr vorkommst. Selbst wenn du einen Hit hättest, weil die bestimmen, die können durch ihre Steuerung und auch diese Klicksteuerung, sind die in der Lage, den Geschmack zu bestimmen. Das gab es noch nie. Es gab keinen Kampf, es gibt keinen Kampf irgendwann mehr der Stilarten. Du kannst, wenn du Pech hast, mit einer wirklich gigantischen Rocknummer, wenn du Pech hast, in die Industrie will das nicht, dann kommst du nicht vor. Die sind in der Lage, auch das zu regulieren. Die sind auch da, die Öffentlichkeit zu regulieren. Das ist der Punkt. Es gibt keinen Wettkampf mehr. Es ist eine Wettbewerbsverzerrung, weil du mit dem Stil, die sagen, was du zu spielen hast. Das ist wie im Faschismus. Das ist eine Reaktionierung des Geschmacks. Max. Die können bestimmen. Wir wollen, dass das läuft, weil das bringt uns, das sind die Künstler, die die großen Verträge haben. Das müssen wir rekupen. Das wollen wir. Das wird gehört. Der Rest, den wollen wir nicht. Weg damit. Also das ist, da sind Möglichkeiten, das ist uns noch gar nicht klar. Das ist ein, und deswegen ist dieser Markt mega umkämpft. Das ist hier keine Spaßveranstaltung, dass wir da anfangen. Ne? Und wir wollen nichts anderes als ganz entspannt zu sagen, und da müsste jede Plattenfirma zustimmen. Wir wollen einfach, dass viel mehr Künstler wieder die Chance haben zu existieren. Und wir wollen viel mehr Stilarten wieder abgebildet haben. Und wir wollen auch viele Altersklassen abgebildet haben, deren Geschmäcker. Und wir weigern uns, auf euer Diktat einzugehen. Und das ist exakt, darum kämpfen wir. Und das ist den Menschen draußen nicht bewusst. Hier handelt es sich um Kulturkampf. Das ist ein ganz komplexes System.
Wollen wir noch einen Song hören?
Ich wollte erst noch was erzählen, weil ich finde, zu der Geschichte, die du gerade erzählt hast, André, passt auch noch eine andere Künstlerin, die wir zu Gast hatten. Wir hatten Laura Braun zu Gast. Mhm. Laura Braun ist eine Künstlerin, die zusammen mit ihrem Freund versucht, ein Musikgeschäft zu sein. Und es funktioniert gerade relativ gut. Also sie kann davon leben. Und sie hat einen Song gemacht über Armut, der dann auch sehr viral ging, Nullsummspiel, wo sie über ihre eigene Armutserfahrung singt und auch einen Preis gewonnen hat. Dann sie hat auch den Protestsong-Contest vom Radio FM4 gewonnen in Österreich. Und sie sagt aber auch immer, dass es mit dieser Armut als Künstlerin ja auch immer auch interessant ist. Also weil Armut ist ja auch ein Begriff, den man sehr unterschiedlich definieren kann. Und sie sagt immer, sie ist zwar in einer ökonomischen Armut aufgewachsen, aber was sie sozusagen immer hatte, ist, dass es immer ein Klavier gab und dass es immer auch Klavierstunden gab, also dass das ermöglicht werden konnte, weil sie aus einem künstlerischen Umfeld kommt. Und deswegen sozusagen konnte sie immer Klavier spielen. Und das macht sie jetzt. Also sie wird nie Musik machen. Also das ist mir nämlich gerade eingefallen, weil du ja meintest, dass es gibt halt Musik, die... Denn da wird bestimmt, welche Musik sozusagen relevant sein wird. Und sie ist halt Singer-Songwriterin und sitzt am Klavier. Das heißt, sie wird nie Musik machen, die jemals, klickt. Die sich gut klicken wird.
Ja,
sie findet aber ein Publikum, weil sie in Theatern auftreten kann.
Muss man sich mal klar machen. Ich schreibe ein Buch und das hat vielleicht eine unglaubliche Qualität. Eine unglaubliche Qualität. Und hat auch wirklich vielleicht 15.000 Leser.
Ja.
Und ich komme nicht vor. Komme nicht vor. Das muss man, genau das.
Ja.
Ich bin in der Lage, ich schreibe vielleicht den besten Song des Jahres. Ich schreibe wirklich den besten, bin aber noch unbekannt und schreibe das beste Lied des Jahres. Ja. Und richte mich aber auch in meinen Theatern, wo ich bin, an ein Publikum, keine Ahnung, die jetzt aber keine, nicht die Superklicker sind. Mhm. Oder auch mit der, dann komme ich nicht vor. Mhm. Das ist irre. Es ist absolut, da wird Kultur unterdrückt, die kommt gar nicht mehr vor. Ja. Und das war das, was du vorhin meintest, deswegen komme ich wieder zurück.
Ja.
Das natürlich, wenn du Gitarren brauchst und Proben brauchst und Punk machst, natürlich kann es sein, dass du dafür mehr Zeit brauchst.
Ja.
Da gebe ich dir recht, dann ist das sogar noch fast eine etablierte oder Kunst, die man da macht.
Und ich kriege nichts zurück. Dann lasse ich das, wenn ich
mir
das irgendwann nicht mehr leisten kann, dann sein.
Dann lasse ich sein, exakt. Mhm. Und fange an, genauso mit zu brüllen bei denen, die gerade am lautesten brüllen.
Ja.
Und das ist für mich irre, weil genau Kultur und Kunst und Musik ist dafür da, ununterbrochen aufzureißen, neue Perspektiven zu machen und eine Gesellschaft nach vorn und nicht den ununterbrochen die gleiche Soße zu servieren.
Ja.
Ne? Mhm. Ich sag mal,
dafür gibt's ja auch unseren Podcast, weil wir wirklich tatsächlich tiefer reingehen wollen Also wir haben uns ja immer wieder von Sozialwissenschaftlern auch Musik mitbringen lassen und auch wir entdecken dadurch natürlich nochmal ganz anders Musik.
Ja, ich habe auch von Bands gehört, die kannte ich auch alle gar nicht.
Genau, aber auch Sozialwissenschaftlerinnen, die haben einen super interessanten Musikgeschmack. Die bringen uns krasse Songs mit. Manche Songs findet man nicht auf Spotify, weil die da nicht gelistet sind. Ich habe auch einige Songs von denen, wir haben eine Spotify-Liste von unserem Podcast. Einige Songs sind mittlerweile draußen dort. Also die waren mal in unserer Liste, sind aber nicht mehr nachhörbar, weil offensichtlich die KünstlerInnen, ich vermute mal, dass die Künstlerinnen sich entschieden haben, dass die Songs jetzt nicht mehr da sein sollen.
Okay.
Also es gibt vielleicht auch schon wieder so einen Exodus. Das wäre sowieso nochmal eine Frage, die ich hätte, ob man sozusagen streiken kann, ob man Streamingdienste bestreiken kann.
Konsument, als Hörer oder Hörerin tun.
Es gibt sicherlich Tendenzen. Also ich glaube, das ist ja das, umso mehr wir die Hörer aufklären, also mehr die Aufklärung auch über die Hörer geht, umso mehr können auch Künstler müssen sich natürlich zusammenschließen. Wir können erst dann aussteigen, wenn wir In den Verträgen ist das natürlich, du kannst die Verträge nicht ändern. Mhm. Du kannst ja den Plattenfilm nicht plötzlich sagen, also wenn wir ein eigenes Label hätten und selber das machen würden, ja, dann könnte man aussteigen. Solange du natürlich Verträge hast, wo deine Musik von Labeln verwaltet wird, dürfen die nach wie vor da haben. Mhm. Aber sicherlich könnte man kollektiv streiken, aber meiner Meinung nach liegt das Kernproblem im Moment eben nicht bei den Streamingdiensten. Das ist der Irrtum. Wir bekämpfen ja nicht die Streamingdienste. Wir hätten gerne die Streamingdienste auf unserer Seite, dass die selber von sich aus auch sagen, das System ist nicht gerecht. Wir bekämpfen die Plattenfirmen.
Ja.
Wir bekämpfen die Plattenfirmen, müssten dazu kommen, und das ist auch meiner Meinung nach völlig selbstverständlich, ihren Raubzug aufzugeben und sich hinzusetzen und mit uns das System zu ändern. Ganz einfach.
Lass uns zum Abschluss des Podcasts, wir müssen, glaube ich, irgendwann mal zum Ende kommen.
Och, wieso da denn?
Wir sind ja nicht der...
Wir können gleich die Folge über Ostdeutschland noch anschließen.
Wir sind ja nicht der Alles-Gesagt-Podcast, bei dem warst du ja auch mal...
Ja, da war ich, das weiß ich noch.
5,5 Stunden oder so, glaube ich.
Ja.
Der sind wir nicht. Wir haben aber gedacht, zum Abschluss noch einen Song zu nehmen von deiner aktuellen Platte, Unplugged 2, wo du auch jetzt, wir haben gehört, irgendwie demnächst ist Tour dann auch, ne?
Wir spielen nochmal eine Tour. Wir spielen jetzt genau. Im Februar nochmal 8 Konzerte.
Und auch relativ große Häuser, meine ich. War nicht sogar die Uber-Arena?
Ja, wir spielen in der Uber-Arena, ja.
Wow,
ja.
Und die ist auch ausverkauft. Ich habe nämlich nach einem Ticket geguckt und...
Ja, kannst du, wenn du deine Mailadresse gibst, gebe ich dir
das,
das Angebot.
Das lohnt sich doch, Podcast.
Ja. Angebot, wir laden euch gerne ein, das ist kein Problem.
Nehme ich an. Genau, wir haben überlegt, welchen Song nehmen wir. Ich finde, ich höre jetzt auf zu sagen, wie toll ich die Musik finde. Aber wir haben uns für Doppelherz entschieden, Ilke Gündüm, einen Song, den ich also erstmal einfach sehr toll finde. Du singst auf dem Song auch selber türkisch.
Jeder braucht seinen Fluchtpunkt, seinen Platz, eine zweite Heimat. Sehnsucht sorgt unter Palmen, auch Plateau oder Meer satt. Herkese ikinciye, ikinci bir yuva gerek. Ruhun hep bir şans ver, kendine iyi bak güzel gönül. In jedem schlägt ein Doppelherz, einmal hier und dann da zu Hause. Der Kopf fliegt schon voraus, der Atem bekommt es eine Pause. Gönn dir eine zweite Seele, Tapetenwechsel als Ausgleich. Schick dein Kopf in die Wüste oder deinen Bauch nach Frankreich. Erzähl von deiner zweiten Welt, mit der dazu gehören Portion Gefühle. Tanz, Reisen ist wie neu betankt und schweb und fahr. Woanders wird der Kopf so klar, kein Sinn und Zweck. Es zählt nur der Satan-Effekt, mach dich einfach mal rein. Hoppla, siebla, Geldelige.
Das ist eigentlich ein schöner Cliffhanger zu unserem Anfang, weil du nämlich auch dich sozusagen mit hybrider Identität beschäftigst und wo komme ich eigentlich her, wo gehöre ich hin und dir aber eben auch noch einen, also auf Unplugged 2, die ja auch GastkünstlerInnen eingeladen hast. Also Lea ist mit dabei, Peter Fox ist mit dabei, was ich natürlich auch ziemlich großartig finde. Und auch der Song ist echt sehr hörenswert, also da könnt ihr auf jeden Fall reinhören. Und da hast du aber Berkan dir eingeladen. Ein Musiker, der, ich habe es ein bisschen versucht nachzulesen, der so genau an dieser Schwelle ja ist, also schon sehr bekannt. Also hat seine Fancrowd, ist Autodidakt, also hat sich vieles auch selber beigebracht, macht Rap und Gesang gleichzeitig. Ziemlich talentierter Mann. Und mit dem zusammen hast du diesen Song aufgenommen. Und worauf ich sozusagen lange vorrede, worauf ich hinten hinaus will, ist, dass ich das bei dir in letzter Zeit häufiger beobachte, dass du eben mit diesem GastkünstlerInnen-Konzept auch arbeitest. Also das ist, du hast auch den Mensch-Song nochmal aufgenommen, mit Balbina ja zusammen unter anderem. Zeit, dass sich das dreht, hast du nochmal neu produziert. Also du holst ja jetzt immer wieder neue Leute dazu. Mein Gefühl ist eben auch, um diese Leute zu supporten.
Naja, sagen wir so eine Mischung. Also ich habe Zeit, dass ich was dreht, nicht falsche Lorbeerblätter für die falsche Person. Die Initiative ging von So Bunny aus, nicht von mir. Mhm. Die haben das live gehört und dachten, was im Song, und machen wir da eine neue Version draus. Mhm. Und haben die mir geschickt. Also da habe ich jetzt keine Aktien. Und fand das aber so klasse, fand die Version halt klasse. Balbina war bei uns, weil ich halte die für eine der interessantesten Künstlerinnen in Deutschland. Die war auch schon Gast bei uns auf der Tour und die hat auch den Text geschrieben für Deine Hand auf der letzten Platte. Die mag ich halt wahnsinnig gern. Und wir hatten eben 40 Jahre Bochum und da in dem Zusammenhang haben wir einfach gesagt, fragen wir doch mal Künstler an, was sie mit so einem Song machen würden. Da kam dann auch so Kollaborationen zustande. Ja, mit Lea und mit Jeremias und Bowser und Chapo und also insofern das war, fand ich einfach spannend. Ich schmeiß mich jetzt nicht an die Rand schmeißen, aber gleichzeitig probiere ich auch, wie kann man gemeinsam, das tut mir ja auch gut. Genau. Tut mir ja auch gut. Ich bin jetzt bin auch schon ein bisschen älter und vielleicht auch nicht ganz doof, aber schon auch ein bisschen durchgenudelt. Und das ist auch, das hilft einem selber ja auch mal ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Das ist für mich auch sehr hilfreich.
Was zu ganz gut passt, auf dem Weg hierher hat mir eine Freundin noch geschrieben, ich soll dich grüßen, unbekannterweise, und dir danken, dass sie die Band Boy vor 10, 15 Jahren mal durch dich entdeckt hat. Da sagt sie, ohne Herbert Grönemeyer hätte ich die nicht gekannt und die begleiten mich bis heute so.
Auf jeden Fall. Die sind bei mir auf dem Label. Die sind bei mir bei Grönemeyer. Ja, die sind wunderbar. Freut mich, das ist lieb. Durch mein Label natürlich auch. Habe ich eben auch Zugang zu jüngeren Künstlern und eben gleichzeitig kenne ich auch die Problematik des Streamings, was uns ja auch als Label betrifft. Also wir haben natürlich auch ganz andere, also deutlich sinkende Einnahmen, weil wir auch sehr viel Musik vertreten, die eben auch nicht in dem Sinne massenklicktauglich ist. Eben schon massenkompatibel, also wie Boy auch, aber eben nicht massenklicktauglich. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Ne? Und das muss wieder aufgehoben werden. Es muss abgewinnen, man muss wieder erkennen, wie viele Leute haben das Buch gekauft, wie viele Leute haben die Platte gekauft, wie viele Leute hören das. Und das ist, finde ich, absolut das simpelste und das gerechteste System, was es im Moment gibt. Das ist vielleicht auch dann noch weiterzuentwickeln, aber im Moment gibt es kein einziges, das sagt die Studie auch, es gibt kein anderes System im Moment als user-centric. Und da weigern sich die Plattenfirmen die machen Lobbyarbeit, die finanzieren in Deutschland mit mehreren Millionen Lobbyisten, die exakt dagegen arbeiten, die bei der Politik versuchen, genau zu diffamieren und genau, dass das nicht eintritt. Und insofern sind wir hoffentlich an einem ersten Punkt, das wird sicherlich noch sehr, sehr schwer, weil die da auch wirklich sich richtig kämpfen, dass sich das gefälligst ändert.
Ja. Also, wir unterstützen das natürlich nach Kräften.
Bitte, bitte drum.
Vielen Dank
alle
für
Links,
das Engagement.
Die Studie und so, alle Links packen wir in die Shownotes, damit die Leute das auch nachher. Es ist nämlich tatsächlich so, seitdem wir wissen, dass du kommst, das ist auch ein Rabbit Hole. Also sich da sozusagen so reinzulesen in diese ganze Industrie.
Ja, klar. Spotify-Geschichte
ist schon ein Rabbit Hole. Ja. Und wir machen jetzt für unsere Hörerinnen jetzt, dann nehmen wir noch eine Folge auf, die sich mit den prekären Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft beschäftigt, weil ich immer wieder Analogien sehe und die könnt ihr dann in der nächsten Folge hören. Aber das war jetzt erstmal die Folge mit Herbert Grönemeyer.
Ja, aber das meine ich, das ist auch bei Capatol, das ist exakt ein wunderbares Beispiel, weil das ist eine Band, die kann was, die ist gut, das sieht man direkt, das ist ambitioniert gemacht und die hat das Recht, sich Zuhörer zu erspielen und diese Zuhörer werden gefälligst abgebildet. Die werden abgebildet und kann man nicht den Hahn abdrehen, weil sie in 4 Jahren immer noch nicht Musik gemacht haben, die Dauer oder haben sich noch keine Klicks gekauft. Das ist schwachsinnig. Da werde ich, das ist dann wieder Ruhrgebiet. Mögen wir nicht. Ich hoffe, das ist klar geworden.
Ja, das also. Ich glaube, so klar ist das mir noch nie geworden.
Ich habe wirklich viel gelernt.
Ja.
Ich habe das auch nochmal deutlich vor Augen geführt bekommen, sozusagen, was das Problem ist. Und jetzt fällt mir noch was ein. Daniel und ich, wir haben immer so ein Streit.
Kriegst du den jetzt noch ein?
Okay. Ich bin irgendwann von Spotify weggegangen und habe mir einen anderen Streaming-Anbieter gesucht, der die Künstler ein wenig besser, wo es, weiß nicht, ein paar 0, irgendwas Cent mehr kriegt. Der heißt Tidal. Genau.
Ja.
Und ich weiß auch immer nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist oder ob das nur der Versuch ist, irgendwie mich selber von der Last als Konsument irgendwie noch an dem System teilzuhaben, so ein bisschen zu entlasten. Und Daniel hat es nicht gemacht. Natürlich auch aus Gründen, ne? Man ist ja dann irgendwie man mit so einem System irgendwann verwachsen, man hat das eine gewisse Zeit lang sich dran gewöhnt. Alle Familienmitglieder haben das, wenn du irgendwem was schicken willst, du kannst es ganz leicht an alle deine Freunde schicken und so. Wenn du auf einer anderen Plattform bist, wird's schwieriger. Ich habe jetzt ein Stück in der Folge zu dem Puzzle dazu bekommen. Also ich glaube, es ist durchaus nicht falsch, sich auch als Konsument zu fragen, wo konsumiere ich meine Musik? Aber das Problem ist wahrscheinlich ein Stück größer.
Absolut.
Und es gibt eigentlich ein alternatives System, höre ich jetzt bei dir.
Die Konsumenten müssten sagen, wir unterstützen user-centric. Also es müsste quasi eine Aktion geben, man müsste das ist das Komplexe. Wir müssten im Grunde genommen den Konsumenten ziemlich simpel das erklären, was wir gerade hier in der Sendung, also in dem Podcast gemacht haben, dass die den das verstehen. Ich merke das jedes Mal, wenn ich den Menschen das erkläre, sagen die, das wusste ich überhaupt nicht. Das war mir gar nicht bewusst. Mhm. Und davon lebt die Plattenindustrie. Die halten die Leute halt, das wollen die nicht, dass die. Ja. Und die würden alle sagen, ja, selbstverständlich möchte ich gerne, dass meine Künstler mein Geld kriegen. Wieso denn nicht? Wieso denn irgendjemand anders?
Und ich meine, was man natürlich auch noch tun kann, ist zu den Konzerten gehen, sich Merch kaufen. Also das ist auf jeden Fall auch was.
Klar, das ist aber ankommt. Dann, ja, aber damit kommt die Plattenindustrie ja auch immer. Die kommen ja, das ist ja auch das. Das kommt ja selbst bei mir. Dann kommen, also nicht, dass ich jetzt, ich bin sicherlich der, mir geht's hervorragend. Das ist nicht der Punkt. Aber das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Mhm. Ob ich bei der Lesereise erfolgreich bin, das geht dem Verlag überhaupt nichts an. Mhm. Ich möchte, das sind zwei Wirtschaftsbetriebe. Mhm. Meine Platten verkaufen oder Streaming hat mit meinen Konzerten nichts zu tun. Mhm. Ne? Ja. Dann sagen die, ja, da verdienst du ja da dein Geld. Ja, Moment, was soll das denn heißen? Deswegen darf ich bei dir nichts verdienen. Oder, oder du streichst das ein. Hast du wohl nicht alle. Ja. Nee. Das ist natürlich klar, würde man Bands helfen, jungen Bands, wenn man auf deren Konzerte geht, im Moment. Ja. Im Moment sicher völlig richtig. Ja. Ne? Aber perspektivisch kann das
keine. Aber das ist der Ersatz dann, das war auch nicht so gemeint.
Nein, klar. Ja. Aber im Moment ist richtig. Dann Merchandising kaufen, aber auch versuchen, vielleicht hinzukommen und zu helfen, dass das allgemein bewusster wird und bekannter wird. Ne? Und ich denke, die Plattenfirmen haben 30 Anwälte und Teams, die nichts anderes machen, als ununterbrochen, sobald was wieder hochpoppt, da drauf zu gehen und zu sagen, runter damit.
Ne? Vielen Dank, dass wir jetzt mit dir diesen Podcast gemacht haben und dann die Plattenfirmen angerufen.
Wir trudeln langsam aus, ne?
Genau. Danke, dass du da warst.
Gleichfalls, hat Spaß gemacht. Danke. Ja.
War sehr und schön. Auch danke ans Tonstudio der HU, an Gianpiero, dass wir das ja auch nehmen konnten.
Ja, danke sehr.
Tschüss.
Alles klar.
Tschüss.
Tschüss.
Music Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.